Dankeschön für eure Unterstützung im Gebet. Ich war ermutigt gewesen durch das, was Valentin am Anfang sagte, dass in Bolivien junge Leute zusammen sind, Geschwister zusammen sind, die für die Jugendbibeltage hier in Tuningen beten. Sie tragen mit zu diesem Segen bei. Aber wisst ihr, was mich heute Morgen noch viel mehr, wenn ich das so sagen darf, ermutigt hat, ist die Tatsache, dass noch einer für uns betet. Es heißt in Gottes Wort, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer sagt das? Wo sagt er das? Dankeschön. Johannes 17, Vers 20. Die Situation ist die, dass Jesus kurz vor der Kreuzigung steht, kurz vor der Gefangennahme. Er hat die Abschiedsreden an die Jünger gerichtet. Er hat mit ihnen noch zusammen das Abendmahl gefeiert. Und dann betet Jesus für seine Jünger. Und er betet nicht nur für seine Jünger, sondern für alle Generationen, die danach kommen. Und Gott hat mir das heute so groß gemacht. Jesus betet für uns hier. Jesus betet für diese Jugendbibeltage. Darf ich euch fragen, ob ihr diese Wirkung auch mitbekommt? Merken wir, wie er seinen Heiligen Geist gebraucht, um uns Dinge groß zu machen, um uns zu verändern, um Bedürfnisse in uns zu wecken. Und ich möchte dir das auch jetzt vor dieser Stunde einfach als eine Ermutigung sagen. Jesus betet für dich. So wie er für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhören soll, so bittet Jesus vielleicht für dich, dass dein Glaube überhaupt erst anfängt und dass du in deinem Glauben weitergeführt wirst, dass du wirklich zu dem werden kannst, den Jesus in dir sehen will. Du sollst vollkommen werden, so sein wie Jesus. Das Thema lautet das Gebetsleben Jesu. Und auch hier bin ich so dankbar, dass Gott das im Vorfeld wirklich so geleitet hat, dass die Themen in ihrer Zusammenstellung so wunderbar zusammenpassen. Ich hatte das schon zu Valentin gesagt. Die Bibelstellen, die er heute Morgen erwähnt hat, die werde ich zu einem Teil wieder erwähnen und werde versuchen, euch eine etwas andere Seite zu zeigen. Und ich bitte so sehr, dass Gott uns das zeigt, dass Gott uns das klar macht, dass wir erkennen, welch eine Kraft in dem Gebetsleben Jesu lag und dass dieses Gebetsleben für uns ein Vorbild ist und dass in uns dieser Wunsch geweckt wird, dass wir so beten könnten wie Jesus. Ich habe mich gefragt, was weiß ich eigentlich über das Gebet? Was ist das Gebet eigentlich? In unserem letzten Urlaub haben wir ein Kloster besucht, so ein öffentliches Kloster. Und dann sind wir in einen Raum gekommen, der als eine, ja, es war so eine Art Kapelle, aber für die Mutter Jesu. Und vor dem Altar war so eine Gelegenheit, ein Kniekissen gewesen, wo man niederknien konnte. Und vor dem Kniekissen war in, ich weiß nicht, geschätzt 10 Sprachen ein dreiversiges Gebet aufgeschrieben. Und man wollte diejenigen, die halt in den Raum reingehen, dazu animieren, sich dort niederzuknien und dieses, ist das ein Gebet? Zu lesen. Und Menschen tun das. Sie fallen nieder, sie wissen nicht, was sie tun. So wie Jesus zu dieser Samariterin sagt, ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. Ihr wisst nicht, was ihr für eine Sünde tut. Was ist das Gebet eigentlich? Ist das dieser Monolog? Ist das etwas, was ich anstrenge und was ich Gott sage? Oder ist Gebet mehr? Das Gebet ist ganz gewiss kein Monolog meiner Seele, sondern ich trete in Gemeinschaft mit Gott. Ich fange an, mit Gott zu reden. Und wenn ich mit Gott rede, dann heißt das für mich, ich werde auch stille. Und die Sache ist auch die, dass das Gebet nicht eine natürliche Leistung meiner Fähigkeiten ist, meiner Begabung ist. Und deswegen sollten wir uns auch nicht damit entschuldigen, dass wir nicht beten können, weil wir nicht die passenden Worte finden oder weil wir nicht, die Sätze nicht so gut zusammenfügen können. Wir haben das gestern gehört, was das Gebet ist. Der Geist, Römer 8, 26, der Geist Gottes vertritt uns im Gebet. Gleicherweise, ich lese uns Römer 8, 26 nach der Hermann-Menge-Übersetzung. Gleicherweise kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut, beten sollen. Da tritt dann aber der Geist selbst mit unaussprechlichem oder wortlosem Seufzern für uns ein. Das ist Beten, gewirkt durch den Heiligen Geist. Deswegen sagt Jesus, wir sollen nicht plappern, wir sollen nicht irgendwie uns Sorgen um ein gut klingendes Gebet machen. Nein, sondern im Geist und in der Wahrheit, so wie Gottes Geist uns leitet. Und manchmal wird dieses kurze Gebet, was heißt manchmal, dieses Gott, sei mir Sünder gnädig, das ist das Gebet, das erhört wird, weil es durch den Geist gewirkt ist. Ich kannte einen Bruder, der hat uns das eingetrichtert, dass das Gebet das Atmen der Seele ist. Ihr habt diesen Ausdruck, glaube ich, schon gehört. Und Rienecker schreibt in seinem Bibellexikon, das Gebet ist die Lebensform, ist das Lebensklima des geistlichen Menschen. Unsere Seele, unser Inneres braucht dieses Gebet zum Leben. Das ist das Umfeld, in dem die Seele leben kann, wachsen kann, gedeihen kann, verändert werden kann, weiterkommen kann. Atmen der Seele. Und wisst ihr, ich habe mich gestern in der Morgenandacht so gefreut. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe mich ja mit diesem Thema befasst. Und als Viktor sagte, wir wollen natürlich mit Gebet beginnen, dachte ich, Gott sei Dank. Wir wollen natürlich mit Gebet beginnen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und weißt du, was du in deinem Leben anfasst? Was immer du beginnst, lass das für eine Selbstverständlichkeit werden. Wo du hingehst, was du tust. Und wenn zwischen deinen Vorlesungen die Pause eintritt und wenn der Unterricht vorbei ist, bitte Gott, Herr, jetzt ist die Pause da. Was? Das Atmen der Seele, das ist das Umfeld, in dem sie leben kann. In diesem Zusammenhang passt auch die Frage, warum finden wir eigentlich nirgendwo im Alten Testament einen Hinweis darauf, dass Gott das Gebet eingeführt hat? Dass Gott das Gebet irgendwie besonders lehren musste? Wenn das Gebet das Atmen der Seele ist und Gott der Seele das Leben schenkt, dann ist es einfach das Natürlichste auf der Welt, dass es die Menschen zu Gott hinzieht. Und ich glaube, das, was ein Mensch in der Sünde empfindet, diese Leere in seiner Seele, diese Hilflosigkeit, dass er versucht, das mit allem möglichen anderen zu füllen, das ist dieser Tatsache geschuldet, dass die Seele Sehnsucht hat, nach dem, der das Leben gibt. Und sie wissen nicht, wie sie diese Sehnsucht stillen können. Und der Teufel kommt mit allem Möglichen an und packt und belädt diese Seele und bindet sie in ihre Sünde. Beten. Die erste Erwähnung des Gebets, 1. Mose 20, Vers 17. Und überlegt mal, was in diesen Kapiteln davor alles passiert ist. Sicherlich haben die Leute mit Gott geredet. Es war für sie etwas Natürliches, etwas völlig Selbstverständliches. Und das soll es auch in unserem Leben werden. Wisst ihr, das Gebet spielte in dem Leben Jesu auf der Erde eine Schlüsselrolle. Eigentlich lesen wir nicht viel von den Inhalten der Gebete Jesu. Es gibt einige, wo Jesus uns einen Einblick gibt, ja, aber oft lesen wir auch einfach nur, er zog sich zurück, er suchte einen ruhigen Ort auf, er ging auf einen Berg, um zu beten. Das zeigt uns, dass dieses Gebet in der Stille, diese Zeit allein mit Gott, das spielte eine unheimlich wichtige Rolle. Und ich bin überzeugt, es war die Schlüsselrolle in seinem Leben, damit er den Auftrag, den er hatte, den Gehorsam, den er erfüllte, und darauf möchte ich gleich mit Gottes Hilfe kommen, dass er das wirklich umsetzen konnte. Und wisst ihr, was mich dann beeindruckt, ist diese Bitte der Jünger, die sie in Lukas 11, Vers 1 äußern. Da steht: Und es begab sich, dass er war an einem Ort und betete. Und das Interessante ist, die Jünger müssen ihm gefolgt sein. Sie waren auch da. Und sie hören diesem Gebet Jesu zu. Und dieses Gebet Jesu, das hat sie schier überwältigt. Dieses Gebet, das hat eine Wirkung auf die Menschen um Jesus herum gehabt. Dieses Gebet, das blieb nicht wirkungslos. Und die Jünger sagen: Herr, lehre uns beten. Und wisst ihr, ich habe mir das so gewünscht, so einen Einblick von den Gebeten Jesu zu bekommen. Zu sagen: Herr, lehre uns beten. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass, wenn diese Stunde vorbei ist, jeder von uns sagt: Herr, lehre mich beten, wie du gebetet hast. Will Gott das tun? Wisst ihr, ich glaube, Jesus betet gerade dafür. Mein erster Hauptgedanke lautet: Was Jesu Gebet auf Erden auszeichnete. Ich möchte hierzu unser Textwort lesen. Das steht in Hebräer 5. Und hier möchte ich uns nur einen Vers lesen. Das ist Vers 7. Hier heißt es: Und er, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen, und ist auch erhört darum, dass er Gott in Ehren hatte. Der Hebräerbriefschreiber ergibt uns an dieser Stelle eigentlich eine Zusammenfassung des Lebens Jesu auf der Erde, was sein Leben ausgezeichnet hat. Er hat in den Tagen seines Erdenlebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Das ist es, was dem Autoren des Hebräerbriefes wichtig geworden ist, was er in dem Gebetsleben Jesu gesehen hat. In dem Leben Jesu gesehen hat. Und wisst ihr, ich habe mich persönlich gefragt: Gott, was würde über meinem Leben stehen? Wenn ich einmal vor dir stehe, was steht über meinem Leben? Was war mir wichtig? Was hat mich beschäftigt? Wenn ich gebetet habe, wofür habe ich gebetet? Wir werden gleich noch kommen. Welch ein Geheimnis der Hebräerbriefschreiber hier in diesem Vers noch hineingepackt hat. Jesus nutzte die Zeit seines Menschseins zum Gebet. Und da beeindruckt mich: Er kam auf diese Erde, wir haben heute Morgen davon gehört, und er wurde uns Menschen gleich. Jesus war, obwohl Gottes Sohn, Mensch wie wir. Und ich möchte jetzt schon vorweggreifen, weil Jesus so gebetet hat und er Mensch war wie wir, können auch wir beten wie Jesus. Das Gebet Jesu war untrennbar mit seinem Leben verbunden. Wir lesen in Lukas 21, 33 bis 37 Folgendes. Lukas 21, 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Und er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht am Ölberg. Das Gebet ist ein fester Bestandteil des Lebens Jesu. Und Jesus sagt, so seid nun ihr wach alle Zeit und betet, und gibt ihnen gleich ein Beispiel, wie er es getan hat. In Lukas 22, 39 lesen wir dann, jetzt habe ich das verblättert, gleich der nächste Vers, dass der Ölberg der Ort war, an dem sich Jesus oft mit seinen Jüngern Lukas 22, 39. Da heißt es, und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber seine Jünger nach an den Ort. Jesus ging oft hinaus. Er hat seine Jünger mitgenommen. Er lehrte seine Jünger. Er versammelte sich dort mit ihnen. Es war für ihn eine Gewohnheit. Und das verwundert auch nicht, denn Jesus lebte ja mit dem Vater. Und so suchte er diese Gemeinschaft, und das Gebet war die Verbindung mit ihm. Er redete durch das Gebet mit seinem Vater. Dann lesen wir, dass es für Jesus auch oft Gelegenheiten gab, wo er nicht einfach nur ein Gebet gesprochen hat, sondern dass er anhaltend betet. Dass er 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste ist, dort fastet und betet. Dann lesen wir von Jesus, wie er über Jerusalem weint. Jerusalem, Jerusalem, die du steinigst die Propheten und tötest die, die zu dir gesandt werden oder zu dir gesandt sind. Sagt dann, wie oft habe ich dich sammeln wollen? Und das zeigt uns, Jesus hat wiederholt für Jerusalem gebetet. Anhaltend. Es war ihm ein Anliegen. Das zeichnete sein Leben aus. Er hat die Tage seines Erdenlebens genutzt. Und wenn wir das praktisch anwenden wollen, dann heißt das für uns, dass wir die Zeit, die Gott uns schenkt, wirklich zum Gebet nutzen sollten. Und wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, an die wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben, während derer wir beten können. Geh einfach mal deinen Alltag durch, wo sich dir stille Gelegenheiten bieten. Und manchmal zieht Gott uns regelrecht ins Gebet. Weißt du, du nimmst dir vielleicht vor, irgendwas nachzulesen, etwas zu tun. Vielleicht willst du die Tageszeitung zur Hand nehmen oder im Internet etwas lesen. Und du merkst plötzlich, ich kann diese Zeit sinnvoller anbringen. Ich kann mehr tun. Ich kann beten. Lasst uns diese Gelegenheiten suchen. Das zeichnete Jesu Leben aus. Und das heißt von Jesus, dass Jesus dieses Gebet geopfert hat. Wisst ihr, was ist eigentlich ein Opfer? Hier wird uns ein Opfer als ein als ein Bild gebraucht. Aber wisst ihr, wenn jemand ein Opfer gebracht hat, dann wollte er durch das Opfer Gott auf sich aufmerksam machen. Wenn jemand ein Opfer gebracht hat, dann hat er einen gewissen Aufwand erbracht. Er hat keine Kosten gescheut, dieses Opfertier herzugeben. Und genauso wird es für uns sein, wenn wir Gebet opfern, das muss uns etwas abverlangen, das muss uns eine Last sein, zu beten, dass wir diese Zeiten im Gebet wirklich suchen. Wir opfern Gebet, wenn wir opfern, dann treten wir bewusst in Gottes Gegenwart. Wir möchten ihm etwas darbringen, was ihm wohlgefällig sein soll. Und das tat Jesus, indem er Gebet opferte. Was zeichnet dieses Gebetsleben Jesu aus? Und jetzt steht hier, und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Und ich möchte jetzt kurz an diesem einem Wort stehen bleiben, Flehen. Gebet und Flehen, ist das Gleiche? Was meint ihr? Nein. Ja. Genau, ja. Viktor sagte, wenn das nicht jeder verstanden hat, das Flehen ist ein Bestandteil des Gebets. Und Helmut fügt hinzu, in der Intensität. Wisst ihr, Viktor sagte gestern, wir sollen euch fordern. Kennt ihr eine andere Bibelstelle, wo von Gebet und Flehen die Rede ist? Gethsemane? Jetzt haben wir die Prediger gefordert. Es gibt in Philipper 2 noch eine Stelle, wo von Beten und Flehen die Rede ist. Aber es gibt eine Besonderheit. In Hebräer 5, Vers 7 taucht im griechischen Wort für Flehen, im griechischen Text für Flehen das Wort Hiketeria auf. So wie man es hört, so wie man spricht mit K. Hiketeria. Und dieses griechische Wort kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Das heißt, an dieser Stelle will uns der Hebräerbriefschreiber zeigen, dass dieses Flehen Jesu ein ganz besonderes Flehen war, das auch abgegrenzt war von dem Flehen in Gethsemane, das abgegrenzt war von dem Flehen, wie Paulus uns in Philipper 2 schreibt. Und wenn wir die Bedeutung dieses Wortes heraussuchen, dann heißt es, dass dieses Wort einen Olivenzweig beschreibt, der in der Hand eines Bittenden ist, eines Flehenden. Und jetzt habe ich eine Erläuterung dazu gefunden. Im Altertum wurde dieses Wort Hiketeria gebraucht, um einen Menschen zu beschreiben, der als Zeichen seiner Suche nach Frieden einen Ölzweig trägt, an dem weiße Wolle und weiße Bänder befestigt sind. Wir kennen vielleicht dieses Bild, wenn man sich ergibt und Frieden haben will, eine weiße Fahne. Und dieses Wort beschreibt einen Menschen, der mit einem Ölzweig auf der Suche nach Frieden ist. Und dann habe ich mich gefragt, brauchte Jesus Frieden? Was meint ihr? Jesus ist doch der Friede. Aber wisst ihr, hier wird uns gezeigt, was Jesu Gebetsleben auszeichnet. Jesus stellt sich jetzt an die Stelle der Bittenden. Jesus stellt sich an die Stelle derer, die keinen Frieden haben, und tritt vor Gott und sagt: Gott, diese Menschen, die sind so hilflos. Diese Menschen, die sind so gebunden in Sünde. Diese Menschen, die wissen nicht, wie sie frei werden sollen. Gott, wirke durch deinen Heiligen Geist und gib ihnen Frieden. Gebrauche meinen Gehorsam, um ihnen Frieden zu geben. Das ist das Flehen, das Jesus in seinem Leben vor seinen Vater gebracht hat. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, Vater, habe ich mich schon einmal für meine Nachbarn hingestellt und stellvertretend für meine Nachbarn um Frieden gebeten? Vor 2 Wochen hat ein Mann, der wohnt 4 Häuser weiter, Selbstmord begangen. Ich kannte noch nicht mal seinen Namen. Wisst ihr?
Dankeschön.
Das Gebetsleben Jesu. Wollen wir anfangen, so zu beten? Wollen wir so anfangen, wie Jesus gebetet hat? Und wisst ihr, dass wir heute hier sind, ist doch dieses Gebet Jesu zurückzuführen. Und Jesus sagt, wenn wir hinausgehen, wenn wir so anfangen, wie er gebetet hat, wir werden mehr tun, als er tat. Wir sind das nicht wert, wir sind das nicht würdig. Wir fragen uns, Herr, wie sollen wir das? Fang an zu beten, wie er gebetet hat. Können wir so beten wie Jesus? Lukas 22, 31. Simon, Simon, ich habe für dich gebetet. Ich habe mich an deine Stelle gestellt, damit du Frieden bekommst, damit dein Glaube nicht aufhöre. Lasst uns anfangen, so zu beten. Und Jesus hat dieses Flehen nicht einfach so gebracht. Mit starkem Geschrei und Tränen. Hör mal, wann fängst du eigentlich an zu schreien? Um Hilfe zu schreien, wann tust du das? Im Notfall. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, dir selbst zu helfen, wenn du merkst, ich bin verloren, ich kann nicht mehr. Bitte? Wenn es uns weh tut, dankeschön, ein schöner Gedanke, dann fangen wir an zu schreien. Und wisst ihr, Jesus hat das weh getan. Jesus hat das weh getan, dass so viele Menschen freiwillig verloren gehen. Dass sein Opfer für alle Menschen gebracht von so wenigen angenommen wird. Und lasst uns anfangen, so zu beten, dass wir schreien, für diese Seelen schreien. Und wisst ihr, dass Jesus zeigt uns nicht, dass er öffentlich irgendwo dieses laute, dieses schreiende Gebet für andere gebracht hat, dass er von anderen gesehen wurde. Das hat er im Verborgenen getan. Und lasst uns ins Verborgene zurückziehen. Lasst uns Zeiten nutzen für unsere Familien, für unsere Eltern, für unsere Geschwister, für unsere Gemeinde, für unsere Nachbarn, für unsere Schulfreunde. Lasst uns anfangen, so für sie zu beten, dass wir keine andere Hilfe haben. Nicht wir können ihnen helfen. Dass wir einen Eindruck dieser Gebetslast bekommen. Dass wir, Benny wird uns etwas darüber sagen, diesen Rettersinn Jesu bekommen. Jesus tat das mit Geschrei und Flehen. Zeichnen diese Merkmale mein Gebetsleben aus? Ich habe Gott gebeten, dass er mir helfen möchte. Gott hat mir persönlich durch diese Vorbereitung einfach so viel gezeigt und ich bin ihm dankbar dafür und ich wünsche, dass Gott es auch uns groß machen könnte. Wisst ihr, wenn diese Merkmale unser Gebetsleben auszeichnen, dann haben wir eine Verheißung. Und dieses Gebet wird erhört. Daran ist nicht zu rütteln, das ist ein Naturgesetz. Wenn du so anfängst zu beten, dann wird dein Gebet erhört werden. Wir lesen das hier. Jesus hat mit Gebet und Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von den Toten konnte aushelfen und ist auch erhört. Das ist die Verheißung, die auch uns gilt. Er wird uns hören. Warum wird er uns hören? Es heißt hier, darum, weil er Gott in Ehren hatte. Und nach der Schlachter-Übersetzung, Schlachter 2000, da heißt es, um Jesu Gottesfurcht willen. Und da bin ich kurz stehen geblieben. Jesus? Gottesfurcht? Irgendwie ist mir das neu geworden. Ich meine, wir haben als kleine Menschen Gottesfurcht vor diesem großen, erhabenen Vater. Sollten sie haben. Aber Jesus, Gottesfurcht, worin lag diese Gottesfurcht? Ist dir das, was Valentin heute Morgen sagte? Den Gehorsam des Vaters zu erfüllen. Das war die Gottesfurcht, die Jesus auszeichnete. Gottes Wille war es, den Menschen Heil und Rettung zu bringen. Und aus lauter Liebe zu uns Menschen sendet er Jesus, seinen Sohn. Und für Jesus ist dieser Gotteswille heilig. Für ihn gab es nichts anderes, als diesen Auftrag zu erfüllen. Dafür setzt er sich ein, dafür ringt er, dafür fleht er, dafür lässt er sein Leben. Wisst ihr, dafür fürchtet er Gott. Und Gott erwidert diese Haltung, dass er ihn in Ehren hatte, dass er ihn fürchtete. Gott erwidert diese Haltung durch die Erhörung seines Gebets. Und deswegen, diese Gottesfurcht, die sollte auch uns erfüllen. Gott braucht heute uns. Gott braucht dich und mich, damit sein Auftrag weitergeht. Und diese Gottesfurcht, die muss uns so groß werden, dass wir in dieser Verantwortung stehen, diesen Auftrag fortzuführen. Das sind die Dinge, die uns dieser Vers zeigt. Und ach, wisst ihr, ich bin überzeugt, in diesem Vers steckt viel mehr. Als wir gestern diese Übung gemacht haben und wir nach dem 6. Mal immer noch Dinge erkennen, die uns neu sind. Ich glaube, wenn ihr euch mit diesem Text auseinandersetzt, ihr werdet mehr finden. Und ich wünsche, dass es uns so geht. Aber das sind 5 Punkte, die Jesu Leben, Jesu Gebetsleben ausgezeichnet haben. Wofür er einstand. Und noch einmal, das war eine Zusammenfassung, die wir hier im Hebräerbrief finden, die auf sein Gebetsleben übertragbar war. Der 2. Hauptgedanke. Warum beten wir? Nun kommt uns diese Frage vielleicht ein wenig merkwürdig vor. Wir haben ja Antworten auch schon in diesem ersten Gedanken gefunden. Aber ich möchte versuchen, uns das an einem Beispiel des Gebetes Jesu direkt zu zeigen. Wisst ihr, als Jesus mit seinem Dienst auf der Erde begann, Lukas schildert uns das im 3. Kapitel. Übrigens, wenn ihr das Gebetsleben Jesu studieren wollt, dann studiert das Lukas-Evangelium. Dort finden wir mit Abstand die meisten Hinweise auf das Gebetsleben Jesu. Und in Lukas 3, 21 und 22, man überliest das eigentlich recht schnell. Da heißt es, und es begab sich, da sich alles Volk taufen ließ und Jesus auch getauft war und betete, dass sich der Himmel auftat. Und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lukas ist der Einzige, der uns berichtet, dass Jesus bei seiner Taufe gebetet hat. Bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, naht er sich hier im Gebet zu seinem Vater. Das ist dieser Beginn seines öffentlichen Dienstes, das war es ihm wert, zum Vater zu beten. Es trat ja in seinem Leben eine Veränderung auf. Er war Kind, er war Jugendlicher, er hatte als Erwachsener eine Vorbereitungszeit und mit 30 Jahren beginnt ein anderer Lebensabschnitt für ihn. Und Jesus nimmt diese Zeit zum Anlass, um zu beten, um Gemeinschaft zu seinem Vater zu haben. Die praktische Anwendung. Wenn sich für dich ein neuer Lebensabschnitt auftut, was immer das ist, ein neues Schuljahr, die Ausbildung, vielleicht trittst du in den Bund der Ehe, Berufsleben, weißt du, bereite diese Zeit mit Gebet vor. Ich werde gleich noch darauf kommen. Aber suche besonders am Anfang dieser neuen Abschnitte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Weil für dich ergeben sich an dieser Stelle völlig neue Möglichkeiten. Du kommst in ein neues Umfeld. Du hast mit anderen Menschen zu tun. Und suche diese Gelegenheiten. Wisst ihr, der Teufel wird ja versuchen von Anfang an, euch davon abzuhalten, den Auftrag an eurem Platz zu erfüllen. Aber Jesus betet. Und das heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er euch zu euch. Jakobus 4, 7 und 8. Und wisst ihr, Jesus betet und wir lesen hier, Gott tritt in Gemeinschaft mit seinen Sohn. Der Himmel tut sich auf, wir kommen gleich darauf, aber die Stimme Gottes wird hörbar. Dies ist mein lieber Sohn. Das ist doch eine Antwort auf das Gebet. Gott redet, das ist kein Monolog. Und deswegen, wenn wir beten, Gott antwortet. Aber wir müssen stille sein. Und ich stelle mir das vor, was war das für eine Situation? Was war das für eine Atmosphäre? Jesus betet und die umherstanden, die sehen plötzlich, der Himmel öffnet sich. Die Taube kommt herab und dann diese Stimme wird hörbar. Und weißt du, du wirst das auch erleben. Wenn du betest wie Jesus, du wirst das auch erleben. Vor deinem Auge wird sich der Himmel auftun. Der Heilige Geist wird da sein, der wird dich segnen. Und du wirst erfahren, dass Gottes Wohlgefallen auf dir ruht, weil du das tust, was er will. Warum beten wir? Das sagte ich. Für Jesus beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Es war für Jesus das Naheliegendste, diesen Dienst mit ihm zu beginnen. Er legt diese Zeit in Gottes Hand. Wir wissen nicht, was Jesus an dieser Stelle gebetet hat. Wir wissen auch nicht, wie lange er gebetet hat, aber ich bin überzeugt, er hat diese Zeit davor. Und das ist ein Hinweis auf seine Kindheit, auf seine Jugendzeit. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Er hat diese Zeit zum Gebet gebraucht, um vorbereitet zu werden auf diesen Dienst. Gemeinschaft mit dem Vater, Kraft von ihm. Und ich glaube auch, dass Jesus seinen Vater um Stärkung für diesen Dienst gebeten hat. Jesus war doch Mensch wie wir. Jesus hat Schwachheiten empfunden. Jesus hat Müdigkeit empfunden. Aber Jesus hat auch Gebetslast empfunden. Und er wird den Vater um Stärkung gebeten haben für den Dienst, den er tut. Durch dieses Gebet, dieses, von dem wir gelesen haben, bei seiner Taufe, hat Jesus neue Kraft geschöpft. Wisst ihr, weil Jesus Mensch war, machte er von seinen übernatürlichen Kräften, die er hatte, nie für sich selbst Gebrauch. Er ist uns Menschen gleich geworden. Wenn ihn hungerte, dann hat er nicht Steine zu Brot gemacht. Er hat seine Kraft nicht genommen. Als er am Kreuz hing, er hat nicht die Engel kommen lassen, die ihm gedient hätten, die ihm vom Kreuz, oder er hätte selbst vom Kreuz steigen können. Er hat seine Kraft nicht missbraucht. Als er gefangen genommen wurde, er ließ nicht diese 12 Legionen Engel kommen. Aber er ließ sich von seinem Vater stärken. Und dafür betete er. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr gestern Nachmittag empfunden habt. Als Robert uns diese Frage zeigte, welchen Menschen gehst du gewöhnlich aus dem Weg? Da hat Gott mir ganz genau Menschen gezeigt. Und ich fühlte mich in diesem Moment so elendschwach. Weil ich wusste, Gott hat mir etwas gezeigt und Gott fordert jetzt was von mir. Und ich frage mich, Gott, wie soll ich das? Was soll ich jetzt machen? Das sind wirklich Menschen, denen ich aus dem Weg gegangen bin. Woher bekomme ich jetzt die Kraft? Was soll ich jetzt machen? Aber dieses Wort ermutigt mich. Wisst ihr, Gott zeigt uns hier so viele Dinge. Gott öffnet uns für so viele Dinge die Augen, so zu werden wie er. Und der Gedanke klang ja schon an, wir Menschen, so wie Jesus, ist das nicht zu hoch gegriffen? Nein, das ist es nicht. Und wir werden das aus eigener Kraft, und das ist gut so, nie schaffen. Aber lass dich von Gott stärken. Lass dir von Gott die Kraft geben. Jesus sagt, ihr sollt größere Dinge tun, größere Werke tun, als ich sie getan habe. Haben wir mehr Kraft als Jesus? Uns steht die Kraft, die Jesus hatte, auch zur Verfügung. Und Gott will uns gebrauchen. Wenn wir unsere Unzulänglichkeiten erkennen, wenn wir auf unser Leben blicken, die Frucht nicht da ist, wir erkennen, da ist ein Auftrag da, geht hinaus. Wisst ihr, schöpfe Kraft im Gebet. Und ich möchte uns an Beispielen zeigen, die wir heute Morgen hörten, dass Jesus sich wirklich schwach fühlte und wie dieses Gebet ihn verändert hat. Lasst uns einmal aufschlagen, Markus 14, Vers 33. Jesus spricht hier, sie sind in Gethsemane, und er nahm zu sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Markus gibt uns einen Einblick in das Empfinden Jesu. Wenn wir da gegenüber Vers 42 lesen, Entschuldigt. Da heißt es, spricht Jesus wieder zu seinen Jüngern, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Jetzt stell dir einmal diese beiden Verse gegenüber. Einmal ihm erst betrübt, zittern und zagen, und auf der anderen Seite steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist nah. Was liegt zwischen diesen beiden Versen? Und die Stärkung durch seinen Vater. Deinen Gehorsam, den will ich erfüllen. Und weißt du, wenn du nicht weißt, woher du die Kraft nehmen sollst, dann ist das für dich eigentlich das Beste. Dann tu es wie Jesus. Und erkenne, wie dieses Gebet ihn gestärkt hat und glaube, dass Gott dich genauso stärken wird. Ist euch bewusst, zu welchem Zeitpunkt Jesus auf dem sogenannten Verklärungsberg war? Wenn wir sein Leben betrachten. Diese Begebenheit war im dritten Jahr seines Wirkens auf der Erde. Jesus hat die erste Leidensverkündigung an die Jünger gerichtet. Und dann kommt diese Situation, dass er mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg ist, von der wir heute schon hörten. Und der Vater seinen Sohn verherrlicht. Wisst ihr, Jesus sagt seinen Jüngern, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und dann zieht er sich zurück zum Gebet und erfährt eine besondere Stärkung. Sein Antlitz glänzte. Weiß, Petrus wieder dabei, Herr, lass uns hier Hütten bauen, hier ist gut sein. Was für eine Stärkung. Lass dich durch das Gebet von Jesus stärken, deshalb sollst du beten. Und wer weiß, was nach der Taufe Jesu passierte, als er aus dem Jordan herausstieg? Was passierte dann? Und der Geist führte ihn in die Wüste und versuchte ihn 40 Tage und 40 Nächte. Jetzt in Lukas 4 schildert uns das, dass er 40 Tage und 40 Nächte versucht wurde. Aber überlegt mal, kurz vorher dieses Gebet, wo sich der Himmel auftut, der Heilige Geist gegenwärtig ist und Gott Jesus verherrlicht, welch eine Stärkung für Jesus. Und dann geht es für ihn in die Wüste. Versuchungen. Aber er hat die Kraft. Jesus erfährt in dieser Zeit der Versuchung, dass der Vater ihm beistand. Jesus erfährt, dass er Kraft und Weisheit hat, dieser Versuchung zu widerstehen. Jesus erfährt auch, dass diese Versuchungen ihn nicht abhalten können, weiter zu fasten, weiter zu beten. Und Jesus erfährt, dass diese Versuchungen ein Ende finden und Gott seinen Engel sendet, die ihm wieder dienen, gewirkt durch das Gebet. Warum beten wir? Ein weiterer Gedanke. Durch das Gebet wird der Arm des Vaters bewegt. Hört mal, wer hat eigentlich den Himmel aufgerissen? Welche Mächte waren da am Wirken? Gott in seiner Macht. Jesus betet und der Himmel tut sich auf. Wenn wir beten, dann sind wir in der Lage, den Arm des Vaters zu bewegen. Er sendet den Heiligen Geist in der Gestalt der Taube. Und wisst ihr, der Prophet Jesaja, er fordert uns in Kapitel oder zeigt uns in Kapitel 59 in den ersten beiden Versen, dass der Arm des Herrn nicht zu kurz geworden ist. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Hier zeigt Gott einerseits die Ursache, warum Gebete nicht erhört werden, und auf der anderen Seite, dass sein Arm nicht zu kurz geworden ist. Deswegen sollten wir beten, wie Jesus es tat. Und der Arm des Vaters, er wird sich bewegen. Warum beten wir? Warum betet Jesus? Wisst ihr, für mich ist es so bedeutungsvoll geworden, dass als Jesus betet, erfüllt sich für Johannes eine Verheißung. Gott hat zu Johannes gesagt, dass wenn er Jesus taufen wird, in Johannes 1,33, und ich kannte ihn nicht, Johannes spricht hier von Jesus, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Johannes sagt hier, ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, wer er ist. Er wusste wohl, wer Jesus ist. Aber der Vater sagt ihm, der, auf dem der Heilige Geist in Gestalt einer Taube herabkommt, der ist Jesus. Und jetzt bei der Taufe Jesu betet Jesus, der Himmel tut sich auf, der Vater bewegt seinen Arm und der Heilige Geist kommt in der Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Und für Johannes erfüllt sich eine Verheißung. Weißt du, Gott will uns als Beter gebrauchen, damit sich seine Verheißungen erfüllen. Damit diese Werke, diese größeren Werke, die wir tun sollen, damit wir wirklich in der Lage sind, sie zu vollbringen, damit diese Verheißungen, die in seinem Wort sind, dass er die Erde bewegen wird, dass er reden wird, dass er durch seinen Geist geben wird, dass er aussenden wird, dass finstere Mächte gebunden werden, ausgetrieben werden, dass Krankenheilungen geschehen. Damit diese Verheißungen sich erfüllen, müssen wir beten, dass Gott uns gebraucht, dass Gott andere gebraucht, dass er aussendet. Und wisst ihr, wenn wir uns heute fragen, warum geschehen so wenig Krankenheilungen oder dass sie uns so wenig offensichtlich wären, warum fehlt uns Vollmacht? Wir müssen mehr beten. Wir müssen so beten, wie Jesus betete, damit sich diese Verheißungen erfüllen können. Jesus, der Psalmist sagt uns im Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Die Verheißung ist da, ich will dich retten. Aber du musst dafür beten. Alex sagte uns das gestern, oder war es Benny gewesen, sein kleiner Sohn kommt zu mir und sagt, Papa, gib mir Essen. Gib du mir. Das Essen ist da, die Verheißung ist da. Aber wir müssen beten, dass sich diese Verheißung erfüllt. Als ich an diesen Punkt gekommen bin, kam mir ein Liedervers in den Sinn. Das Lied, das wir vorhin zu Beginn gesungen haben, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich habe gefunden, dass es da mindestens eine weitere Strophe gibt. Ich glaube, es sind insgesamt drei. Und eine Strophe heißt, wer kann sagen, und ermessen, wie viel Heil verloren geht. Wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Gott hat diesem Liederdichter ein Empfinden dafür gegeben, welche eine Verantwortung auf diesem Gebet liegt. Möchtest du zu denen gehören, die verantwortlich dafür sind, dass Heil verloren geht? So beten wir Jesus, dass Gott uns helfen würde, von diesem Gebetsleben Jesu zu lernen, dass er seine Verheißung, dieses Heil, das er gegeben, das er geben will, gegeben hat, dass er es wirklich jedem Menschen geben kann. Dass wir heute 2013 Erweckungen erleben. Gott will das geben. Wir müssen dafür beten. Warum beten wir? Wisst ihr, Jesus betete, damit der Vater dadurch geehrt werde. Jesus war klar gewesen, dass wenn Jesus für einzelne Menschen gebetet hat, wenn er für diese Frau am Jakobsbrunnen gebetet hat, Und diese Frau, das Wunder sieht, da ist jemand da, der ihr ihr ganzes Leben offengelegt hat. Dann wusste Jesus, dass er damit die Ehre dem Vater gibt. Durch sein Wirken auf der Erde. Und wisst ihr, Jesus fordert uns dazu auf, dass wir beten sollen, und er will das Gebet erhören. Davon hörten wir wiederholt, damit der Vater geehrt wird. Und wenn du dich fragst, wie du Gott ehren kannst mit deinem Leben, wenn du dich fragst, Herr, wie kann ich mehr für dich tun, dann kannst du mehr beten, damit er, der Vater, geehrt wird. So beten wir Jesus. Warum betete Jesus? Vielleicht kurz dieser Gedanke oder diese Frage an euch. Welche Art Gebet kennt ihr aus dem Leben Jesu? Daran können wir ja auch Gründe erkennen, warum Jesus betete. Welche Art Gebet gibt uns die Bibel von Jesus wieder? Ja, was war das für ein Gebet? Fürbitte, dankeschön. Ich glaube, irgendjemand sagt es ja auch schon. Fürbitte. Was für Gebete noch? Ja, Jesus dankt dem Vater für Gebetserhörungen, als er den Lazarus aufgeweckt hat. Johannes 11, 41. Für das Essen hat er gedankt, richtig? Bitte? Erhebung des Vaters, Ehre des Vaters, ja. Auch, ich denke, durch dieses hohe priesterliche Gebet ehrt er auch den Vater. Zeigt uns den Vater. Was für Gebete noch? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Jetzt forderst du mich. 1. Timotheus 2,1. Oh ja, die Kraft. Nein, 1. Timotheus 2,1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Ja, danke schön. Unbedingt hat Jesus dafür gebetet. Aber wisst ihr, wir hatten das gehabt: Jesus bittet um Kraft. Jesus bittet um Hilfe. Und Jesus, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber bevor er seine 12 Jünger berief, es folgten Jesus ja eine ganze Schar Jünger nach, aber bevor er 12 erwählt, betet er eine ganze Nacht hindurch. Ich weiß nicht, Brüder, hat er um Wegweisung gebetet oder er wusste ja, wer seine Jünger sind, aber doch war er Mensch. So, hat er für diese Entscheidung gebetet? Unbedingt, ja, dass wir in unseren Entscheidungen beten. Und ich glaube, um diese Wegweisung, aber er wird auch jeden einzelnen Jünger vor Gott persönlich gebracht haben. Für Entscheidungen. Und ich wünsche einfach, dass ihr das so auf euer Leben übertragt. Welcher Art die Gebete sind, wofür wir beten, warum wir beten. Eddie, wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe noch einen dritten Hauptgedanken. Wir haben gehabt, was Jesu Gebet auszeichnete. Wir haben gehabt, warum Jesus betete. Und ich möchte kurz stehen bleiben, wie Jesus betete. Und da so ein wenig auch auf äußere Umstände eingehen. Ich habe das schon kurz angeschnitten. Wisst ihr, aus dem Gebetsleben Jesu wird erkennbar, dass Jesus die stille Zeit im Gebet sucht. Und das sind zwei Dinge, die mir wichtig geworden sind. Jesus sucht stille Zeit. Wenn Jesus wollte, er hätte die ganzen 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens immer unter Menschen sein können. Die Menschen wären ihm zugelaufen. Er hätte, ich übertreibe jetzt, er hätte immer Ablenkung haben können von dem Gebet. Aber Jesus sucht die stille Zeit im Gebet. Und Jesus fordert uns auf in seiner Bergpredigt: Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein. Hast du ein Kämmerlein? Weiß jeder von euch, wo sein Gebetskämmerlein ist? Ihr mögt recht haben, es gibt mehrere Orte, wo unser Kämmerlein ist. Es muss nicht immer das gleiche Kämmerlein sein, aber wisst ihr, für Jesus war das Gebet eine Gewohnheit. Nicht im Sinne von Gewöhnung, etwas immer wieder zu tun, in gewisser Hinsicht. Ich denke, ihr versteht mich, ja? Aber Jesus hat einen Ort gehabt, den Ölberg. Das war der stille Ort, wo er sich immer wieder zurückzog. Und wir brauchen einen solchen Ort, wo wir ungestört sind. Und du kannst dir vielleicht auch als ein Gebetsanliegen von diesen Jugendbibeltagen mitnehmen, dass Gott dir dein Gebetskämmerlein zeigt. Dass Gott dir an diesem Ort Gebetserhörungen schenkt. Und weißt du, wenn du später mal in dein Elternhaus zurückkommst, du ziehst irgendwann aus, aber wenn du in dein Elternhaus zurückkommst, diese Tür aufmachst und dich dann erinnerst, was du da für Segensstunden mit deinem Vater hast, das wird für dich eine Stärkung sein, für dein Glaubensleben. Vielleicht gehst du hinaus in die Welt, du drehst Gott den Rücken zu, aber irgendwann kommst du zurück in dein Elternhaus und es erinnert dich, dieses Zimmer, an dein Gebet. Richte dir diesen Ort ein, einen Ort, an dem du abgelenkt und ungestört sein kannst. Das Beste wäre, das wäre ein Faradayscher Käfig. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Raum, der nach außen hin völlig abgeschirmt ist für jede Funkwelle. Da kommt kein Handysignal oder kein Funksignal durch, da kommt kein WLAN durch, da kommt kein... Bitte? Ein abgeschirmter Raum. Was ich euch damit sagen möchte, schaltet alles ab, was euch nur im Ferntesten daran hindern könnte, stille Zeit zu haben. Denn der Teufel wird alles daran setzen, euch zu hindern. Seid ihr ganz sicher, dass wenn du stille Zeit im Gebet suchst, entweder durch deine Gedanken, durch das, was du draußen hörst, was da vor sich geht, schließ dein Fenster. Manchmal stehe ich so im Konflikt, Daniel betete vor einem offenen Fenster und er wurde gehört. So, wenn ich vor einem offenen Fenster bete, dann hören mich vielleicht meine Nachbarn. Aber ich habe auch festgestellt, dass mich dieses offene Fenster ablenken kann. Alles, was dich stören könnte, schaffe das raus, schaffe das weg. Sorge dafür, dass du ungestört beten kannst. Ja, schließe das Kämmerlein zu, geh hinein und schließ die Tür zu, genau, so heißt es dort. In Markus 1, 35, ich finde einfach so auch diese Schönheit in Gottes Wort, wie das zum Ausdruck gebracht wird, da heißt es: Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus, und Jesus ging an eine wüste Stätte und betete daselbst. Das Interessante ist, und Petrus, mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Woher wussten die, wo Jesus war? Es war ein Ort seiner Gewohnheit, ein Ort, wo er ungestört war, und dort suchten sie ihn. Zu welchen Gelegenheiten suchte Jesus eigentlich diesen Ort auf? Einmal war es für ihn einfach in seinem Tagesablauf eine Gewohnheit, aber es gab auch bestimmte Situationen, die Jesus veranlasst haben, diese Stille zu suchen. Als Jesus die Nachricht bekommt, dass Johannes, sein Wegbereiter, hingerichtet wurde, ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was Jesus da empfunden hat. Johannes war ja ein Verwandter von ihm, ein Bruder. Und Johannes wird hingerichtet. Und Jesus ist einmal mehr bewusst geworden, das steht auch mir bevor. Und als Jesus jetzt davon erfährt, in Matthäus 14, Vers 13, da heißt es, da das Jesus hörte, wich er von dannen auf einem Schiff in eine Wüste allein. Jesus ist so bewegt von dieser Situation, dass er die Stille mit dem Vater sucht. Ganz allein. Er wollte seine Empfindungen, die er auch als Mensch empfand, jetzt mit dem Vater austauschen. Er wollte jetzt mit dem Vater reden. Jesus brauchte jetzt Kraft. Er zieht sich zurück in die Wüste allein. Wir erkennen hier, dass Jesus seinen Alltag hinter sich lässt. Er lässt alles stehen und liegen. Und ich wünsche, dass wir es Jesus gleich tun würden. Wenn du von einem Gebetsanliegen erfährst, wenn dich jemand um Gebetsunterstützung bittet, dann lass nach Möglichkeit alles stehen und liegen. Zieh dich zurück in die Stille und fange an, mit deinem Vater darüber zu reden. Wir wissen nicht, was für Gedanken Jesus bewogen haben, aber daran will ich mich jetzt auch gar nicht aufhalten. Aber wir wissen, dass als Jesus an diesen Ort dieser Wüstenstätte, da war das Volk schon vor ihm da. In anderen Evangelien wird uns das berichtet. Und dann heißt es, Jesus jammerte. Jesus empfand Mitleid, tiefes Mitgefühl für diese Menschen, die da waren und die ihn jetzt gehindert haben, diese Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und das war für mich ganz interessant zu sehen, dass Jesus hier einerseits an seinem Bedürfnis, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, gehindert wird. Jesus aber diese Situation nutzt, um das Beste draus zu machen. Das Interessante ist, Jesus hat diese Hinderung ja nicht selbst verschuldet oder verursacht. Jesus war nicht leichtfertig gewesen, aber jetzt kommt etwas dazwischen. Und das kann auch uns passieren, dass wir dieses Verlangen haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, stille Zeit, und es kommt etwas dazwischen. Jesus macht das Beste draus. Er tut ein Wunder. Er spricht zu dem Volk, das vor ihnen ist. Er hilft ihnen in ihrem Leben weiter. Und er selbst lässt sich doch nicht abbringen, stille Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Als er das Volk von sich gelassen hat mit den Jüngern, dann geht Jesus an den Ort, an dem er vorhatte zu sein, geht auf den Berg und verbringt dort in der Nacht Zeit mit dem Gebet. Jesus schickt die Jünger am Abend zurück, wieder nach Bethsaida. Er lässt das ganze Volk von sich, aber Jesus geht in die Stille, ins Gebet. Er lässt sich nicht hindern, lässt sich nicht davon abbringen, das, was er vorhatte, wirklich zu tun. Und ich wünsche, dass wir es ihm gleich tun können. Und wir erkennen dann in diesem Abschnitt, wenn ihr dieses Kapitel 14 weiterlesen würdet, dass Jesus in dieser stillen Zeit wieder zugerüstet wird für die nächsten Aufgaben, die er hat. Er ist in der Gemeinschaft mit seinem Vater und gegen Morgen, da gibt ihm der Vater, so denke ich, so dieses Empfinden, auf seine Jünger zu schauen. Und Gott hält sie, oder Jesus sieht sie vor seinem geistigen Auge, dass seine Jünger Not haben im Rudern. Jesus hat das im Gebet gesehen. Gott zeigt ihm die Not der anderen im Gebet, in seiner stillen Zeit. Und Gott gibt ihm auch wieder diese Kraft, Er hat Gemeinschaft mit dem Vater gehabt. Und Jesus begibt sich auf den Weg, um den Jüngern zu helfen. Er begibt sich auf den Weg, um dem Petrus eine Lektion zu erteilen, um ihn auch wieder im Glauben zu stärken, um ihm zu zeigen, wo auch Petrus Problem liegt. Und deswegen diese stille Zeit, die Jesus gesucht hat, die ist so wichtig für sein Leben, die ist entscheidend für sein Leben gewesen und sie wird auch entscheidend für unser Leben sein. Ich möchte an dieser Stelle abschließen. Das Gebetsleben Jesu, was bedeutet uns das eigentlich vor dem Hintergrund, so zu werden wie er? Ich möchte dich fragen, ist das Gebetsleben Jesu für dich eine Ermutigung oder ist es vielleicht eine Entmutigung? Wenn ihr Sanguiniker und Melanchoniker seid, wie ich es bin, dann mögt ihr geneigt sein, darin eine Entmutigung zu sehen, weil ihr erkennt, wie wenig dieses Gebetsleben Jesu euer Gebetsleben geworden ist. Aber wisst ihr, wenn ihr dann das befolgt, was Gott uns in seinem Wort zeigt, dann stärkt Gott uns mit neuer Kraft. Er zeigt uns seine Verheißungen und zeigt uns, wie wir dahin kommen können. Deswegen möchte ich dich bitten, lass dich von dem Gebetsleben Jesu wirklich ermutigen. Studiere es. Bringe dein Leben damit immer wieder in Übereinstimmung. Wir hörten gestern, wir müssen Gottes Wort beobachten, wir müssen es auslegen und wir müssen es anwenden auf unser Leben. Und es anzuwenden heißt auch zu erkennen, wo ist das Wort und wo stehe ich? Diese Prüfung müssen wir uns unterziehen. Frage dich, wie können wir so werden wie Jesus? Und da möchte ich dir einen Hinweis geben. Erinnere dich daran, wie du das Lesen gelernt hast. Hast du angefangen, diese dicken Schmöker zu lesen, gleich die Bibel zu nehmen? Oder hast du angefangen, Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe, Wort für Wort, Satz für Satz? Und genauso will Jesus dich beten lehren. Er möchte dich ins Gebet nehmen. Diese Gemeinschaft mit ihm. Lass dich von diesem Blinden, von dem uns Markus schildert, ermutigen. Das ist zwar etwas weit hergeholt, mögt ihr sagen, aber mir gefällt dieser Ausspruch so sehr. Als dieser Blinde da ist und hört, dass Jesus vorbeikommt, möchte er sehend werden, es ist Bartimäus, und möchte von Jesus geheilt werden. Und er ruft nach Jesus. Und dann gibt es welche, die sagen, jetzt übertreib nicht, halte dich zurück. Du sollst doch nicht jetzt ich weiß nicht, was man ihm letztendlich damit sagen sollte, aber übertragen auf unser Gebetsleben, übertreib es mit deinem Gebetsleben nicht, du bist ja nur ein Mensch. Aber wisst ihr, dieser Bartimäus, der ließ sich das nicht ausreden. Als sie ihn bedrohten, er sollte stillschweigen, da schrie er vielmehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und ich möchte euch ermutigen, ruft mehr, betet mehr, schreit mehr, fleht mehr, in diesem Sinne, wie Jesus gefleht hat. Wisst ihr, Jesus, er sagt, oder Paulus sagt das ja, dass Gott es ist, der in uns das Wollen wirkt, aber auch das Vollbringen. Und damit darfst du rechnen. Und ich wünsche, dass Gott es dir schenkt, dass Gott es mir schenkt und dass wir nach diesen Jugendbibeltagen erleben, was dieses Gebetsleben in unserem Leben und in unserem Umfeld bewirken kann. Gott segne uns hierin. Amen.